2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nico Schläger kotzt. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Es ist Montag, der 15. September und es ist kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel St. Pauli gegen den TSV 1860 München am gestrigen Tage. Meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen und hat sich so ein bisschen vom restlichen Körper gelöst. Das muss so in etwa gestern gegen 15.20 Uhr gewesen sein, also kurz nach Abpfiff. Bedingungsloser Support muss wehtun, hat schon Klaus Meine von den Scorpions gesagt. Also jetzt nicht direkt, aber im übertragenen Sinne. Allerdings hat mir der Rest wohl der unparteiische Robert Kamper aus Mainz gegeben. Der hat heute beim Kicker überraschenderweise, wie ich finde, eine 5,5 als Note bekommen, was ich eindeutig als zu positiv bewertet einschätze. Ich will es mal ganz vorsichtig formulieren, sonst werde ich nachher noch von der deutschen Podcast-Liga gesperrt, vielleicht für mehrere Spiele sogar. Also ich sag's mal so, er hat sich mit seinen Entscheidungen nicht gerade in die Herzen der St. Pauli-Fans pfeifen können. Kommen wir mal zu den Fakten. St. Pauli verliert gegen 1860 mit 1:2, die Torfolge 1:0 durch Leandro per Foul-Elfmeter nach Foul von Tribul an Wojkowiak in der 21. Minute. Der Ausgleich von Verhoeven dann schnell in der 31. Minute nach Kopfballvorlage von Görlitz. Und dann der 2:1 Siegtreffer kurz vor der Halbzeitpause vom Münchner Yannick Stark. Als meine Gesprächspartnerin darf ich heute wieder Stefanie Dilber aus München begrüßen. Hallo Steffi.
Grüß dich, Michael. Hallo.
Hallo. Vorab erstmal die Frage, wie hast du denn das Spiel eigentlich gesehen?
Ja, ich musste leider arbeiten gestern. Ich konnte nicht nach St. Pauli fahren und konnte dann leider auch nur den Bericht im Fernsehen anschauen.
Okay. Ja. Dann würde ich gerne mal zunächst erstmal von dir wissen, so wie schätzt du denn den Verlauf der ersten Halbzeit ein, insbesondere das Spiel deiner Mannschaft?
Also so, was ich gehört habe, was ich gesehen habe, ich habe es dann eben auch auf dem Live-Ticker zumindest die zweite Halbzeit noch mitverfolgen können. Ja, es ist ja so ein bisschen glücklich gelaufen, wenn ich das so ein bisschen ausdrücken darf. Eben St. Pauli zwei Tore nicht bekommen gehabt. Insofern, ja, kann man wahrscheinlich sagen, ein bisschen glücklich. Und das hat wahrscheinlich dann auch die zweite Halbzeit so ein bisschen mitbestimmt, wenn ich das so deuten würde. Positiv ist natürlich, dass sie nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben und dass sie da weitergekämpft haben, das 2:1 und dass sie die Anfangsphase gut überstanden haben. Das war, glaube ich, auch ausschlaggebend. Da, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat da St. Pauli relativ viel Druck ausgeübt am Anfang und da ist die Abwehr sicher gestanden. Und das war wahrscheinlich einer der Schlüsselpunkte auch für die Elf. Gerade die Abwehr, die ja sehr viel kritisiert worden ist in den letzten Spielen, dass die diesmal ein bisschen besser war auf alle Fälle.
Genau, du hast es schon angesprochen. Also ich habe bei St. Pauli in der ersten Halbzeit auch Licht und Schatten gesehen, aber viel mehr Licht. Und ich finde, so das Offensivspiel macht Mut für die Zukunft. Und ich denke, da wird noch in den nächsten Spielen einiges passieren. Kommen wir nochmal, du hast es schon angesprochen, zu den zwei nicht gegebenen Toren für St. Pauli. Wie hast du das wahrgenommen oder wie hast du das gesehen?
Also im Endeffekt eben waren es Abseitstore und insofern, denke ich, kann man das gut mittragen. Ja. Ich denke, es ist immer schwierig. Also ich bin da eben natürlich irgendwie ein Schiedsrichter. Entscheidungen sind immer mehr oder weniger glücklich, aber ich denke, das ist eben, manchmal liegt man auch ein bisschen daneben, manchmal ist es ein bisschen falsch. Ich denke, das ist immer relativ schwierig zu entscheiden. Ja. Im Endeffekt ist Abseits das, wenn der Schiedsrichter pfeift.
Klar, also ganz klar, beim ersten nicht gegebenen Tor Abseits sehe ich genauso. Bei dem zweiten dann sehe ich einfach einen normalen Zweikampf und ja, sehe einfach dann reguläres Tor. Habe ich im Stadion so wahrgenommen, habe ich mir nochmal angeguckt, ja, stehe ich auch zu. Also ich denke, das hätte man gut geben können, aber okay. Hast du das nochmal richtig gesehen mit dem Abseits vor dem Elfmeter? Ich meine, das war schon einige Zeit davor. Insofern, also der Elfmeter, ganz klar, klarer Elfmeter, bin ich voll dafür, kannst du geben, völlig in Ordnung, aber... Ja. Darf halt eigentlich nicht dazu kommen, meines Erachtens, weil das war dann doch irgendwie vorher abseits und das hätte man abpfeifen müssen.
Doch, im Endeffekt ja. Ja, da hast du recht, klar.
Okay.
Das ist dann auch ein bisschen schade, weil das Spiel wäre natürlich dann ganz anders gegangen im Endeffekt irgendwie. Wenn die Tore gegeben worden wären, dann wäre es zur Halbzeit 3:1 gestanden und vielleicht das Tor von Yannick Stark nicht, dann wäre das natürlich eine ganz andere Situation gewesen. Ja. Das kann dann so und so laufen.
Du sprichst das auch schon an. Ja, Entschuldigung.
Bitte?
Ich sage, du hast es gerade angesprochen. Also das Tor, muss ich ganz ehrlich sagen, das 2-1 für euch, überragend gespielt. Die Vorlage von Okotie super herausgespielt. Dann, ich weiß gar nicht, wer es genau war, hat ihn toll durchgelassen. Und dann Yannick Stark, eigentlich mit einem Auge hat er den gemacht. Ich weiß gar nicht. Also er hatte irgendwie ein zugeschwollenes Auge und hat trotzdem schön platziert, rechts getroffen. Ja, super rausgespielt, kann man nicht so sagen.
Ja, ein traumhaftes Tor. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Tor. Also ganz genau. Und dann natürlich in der Nachspielzeit oder eben kurz vor der vom Halbzeitpfiff. Das ist auch immer, glaube ich, so ein psychologisches Element für beide Mannschaften. Das ist, glaube ich, immer eine ganz, ganz schwierige Phase vom Spiel, dann auch wenn da ein Tor fällt.
Ja, das stimmt. Ich dachte auch so, jetzt wird man 1-1 rein mit einem guten Gefühl, dann wieder rauskommen. Aber wie gesagt, dann gibt es halt so eine Nachspielzeit und dann das 2-1. Aber das Tor, wie gesagt, toll herausgespielt, kann man nicht so sagen. Echt klasse gemacht. Zweite Halbzeit. Meines Erachtens hat 1860 relativ tief gestanden.
Ja.
Kompakt, haben sie gut gemacht. Wie hast du das gesehen?
Ja, also so ist es auf alle Fälle in den Berichten rübergekommen. Auch das, was ich so gehört habe, eben relativ tief gestanden, eben auf Konter gespielt, eben auch so ein bisschen, es ist eine neue Taktik eben. Es ist nicht das, was sie sich vorgenommen hatten für Saisonbeginn. Da hatten sie ja wirklich ein anderes Spielsystem sich vorgenommen. Sie sind da jetzt eben ein bisschen umgeschwenkt, dass sie ein bisschen mehr auf Punkte spielen oder ein bisschen mehr Sicherheit haben. Scheint das richtige Rezept zu sein, scheint zu funktionieren. Ist natürlich dann nicht schön anzuschauen. Wenn man vielleicht ganz hinten drin steht in der Tabelle, ist das so die Sache, die man dann anwendet.
Kannst du was zur Torwartleistung von Ortega sagen?
Ja, Wahnsinn. Also sehr schön. Also das ist wirklich ganz, ganz großartig. Also er ist auch in der Kicker-Elf des Tages, ist er auch gelandet.
Ja.
Der einzige Spieler, der auch hier in den Münchner Zeitungen überall eine 1 bekommen hat. Die anderen sind schneiden nicht ganz so gut ab. Sind eher so im Dreier-Vierer-Bereich, außer im Okotie vielleicht noch. Aber ganz, ganz großartige Leistung. Also das freut mich auch total, dass der den Kiraj da gut ersetzen kann. Da ist er schon in große Fußstapfen auch getreten nach dem Weggang vom Kiraj. Und da also ganz, ganz toll. Also das ist auch sich ganz, ganz toll, dass die da so einen Rückhalt haben im Tor. Ich glaube, das ist sehr wichtig für die Mannschaft auch.
Ja, habe ich auch so empfunden. Also er hat im Kicker heute 1,5 bekommen, wie du schon sagtest, 11 des Tages, völlig zu Recht. Und es ist natürlich so, wenn du da als Fan stehst, dann so, oh Mann, kann der nicht mal einen durchlassen irgendwie? Und wir hatten echt gute Chancen und der hat die echt alle gut gehalten. Ja, super Leistung, kann man nichts zu sagen.
Ja, es waren, glaube ich, 2, 3 super Paraden, wo er da wirklich noch einen rausgeholt hat. Also, ja.
Ja, dann kommen wir auch gleich mal zum Schluss, sage ich mal schon, also Richtung Schluss des Spiels. Megle ist verbal dann also den Schiri angefallen. Wie hast du das gesehen oder hast du das überhaupt also quasi richtig mitbekommen irgendwie?
Nee, das habe ich tatsächlich nicht wirklich richtig mitbekommen. Bin auch mal gespannt. Also hat gesehen, dass er mit einer Sperre eventuell rechnen kann oder dergleichen.
Ja, ich denke schon, dass da irgendwas kommt. Also das war dann ja auch irgendwie in der Schlussphase, dass dann der eingewechselte Littger von uns, U19-Spieler, also ganz klares Foul in meinen Augen, irgendwie an der Strafraumgrenze, kein Freistoß, keine gelbe Karte, weiterspielen lassen. Und da kann ich auch, und das finde ich auch super von Megle, dass er sich da voll einsetzt und dann ja kann man auch mal so ausrasten, finde ich völlig in Ordnung und ist mir tausendmal lieber als ein Trainer, der irgendwie nur auf dem Stuhl sitzt und gar nichts macht.
Ja. Nein, das gehört ja auch dazu. Emotionen gehören ja auch dazu. Ich meine, wenn das dann wirklich sehr beleidigend ist oder sowas, das ist natürlich dann nicht das Richtige, aber seine Meinung darf man dann schon mal äußern und das gehört dann auch dazu. Und wenn man dann auf die Tribüne geschickt wird, das ist auch in Ordnung. Ich hoffe nur eben wirklich, also so eine Sperre oder sowas, das finde ich immer dann ein bisschen albern auch. Außer es sind wirkliche Beleidigungen. Also wenn man dann Schiri wirklich unter die Gürtellinie beleidigt, dann ist das schon was anderes, aber...
Gut, das kann ich natürlich auch nicht einschätzen. Also auf der Tribüne, ich habe nur gesehen, wie er ja, wie so ein HB-Männchen eigentlich auf dem Schiri zugerannt ist und sich dann auch irgendwie so Nase an Nase aufgebäumt hat. Es ist noch irgendwie in den Medien oder in Blogs, sag ich mal, die Rede gewesen, dass er irgendwie noch dem vierten Schiri irgendwie einen Ellbogencheck oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Man wird sehen, was da die Woche bringt. Ich glaube, immer Dienstag sind die Verhandlungen beim Sportgericht, beim DFB. Schauen wir einfach mal, wie das da weitergeht. Support der 1860-Fans, hast du das irgendwie wahrgenommen? War das okay irgendwie oder...
Also so, was ich jetzt von den Fans Fans vor allem auch gehört habe, haben sie gemeint, so Anfang am Ende war es relativ gut, da waren sie relativ zufrieden. Zwischendurch irgendwie war es dann wohl nicht ganz so großartig. Eben klar, so nur durch einen Bericht irgendwie kann man das relativ schwer einschätzen irgendwie, aber eben das, was so die Fans erzählt haben, waren wir nicht ganz glücklich mit ihrer eigenen Leistung, sage ich jetzt mal. Also dass da schon ein bisschen mehr hätte kommen können, aber Anfang und am Ende war es wohl ganz gut.
Okay, ja. Man sollte ja auch als Fan, finde ich, nie zufrieden sein mit seiner Leistung. Und insofern ist das auch völlig in Ordnung, finde ich. So, wie genau. Geht's jetzt denn eigentlich
wie
so weit?
Wie hast du das wahrgenommen von 60 Fans?
Ja, es ist halt natürlich immer so eine Wahrnehmung. Ich bin halt irgendwie auf der Gegend gerade im Block 1 und am Dach. Und ja, die Akustik schräg gegenüber zur Nordkurve ist immer dann, ja, also man kriegt es nicht unbedingt mit vom Sound her. Was ich natürlich wahrgenommen habe, waren also Fahnenschwenken und so weiter. Also insofern war das für mich in Ordnung. Also ja. Wie gesagt, man kann da immer schlecht was zu sagen. Ich denke mal, da können Leute, die irgendwie auf der Haupttribüne an der Ecke sitzen oder auch Leute von St. Pauli, die auf der Nordkurve stehen, irgendwie vielleicht mehr zu sagen. Ich kann das immer schlecht einschätzen.
Ja, weil ihr selber so laut seid dann, genau.
Ja, bei uns unterm Dach, sag ich mal, kracht es dann ja auch immer so ein bisschen und das ist halt immer relativ laut natürlich, wenn man da steht und insofern kriegt man es halt nicht unbedingt mit.
Wie ist es denn bei euch? Seid ihr zufrieden mit der Mannschaftsleistung oder also was ich so gehört habe, eben haben sie ja gut gekämpft, sich toll eingesetzt und eben positive Tendenzen sichtbar. Ist das ein Aufwärtstrend? Seid ihr da glücklich oder wie setzt ihr das ein?
Also ich bin glücklich, auf jeden Fall, wenn ich so die Blogs durchgelesen habe und auch so die Medien, also die Blogs vor allem sind mir ja wichtig, sind da auch alle ganz happy, wie das anfing. Natürlich gibt es noch jede Menge Schatten, also fängt damit an, wie halt die Offensive quasi umschaltet in die Defensive. Das hat man auch gesehen bei Ziereis gegen Okoti, als das 2-1 gefallen ist. Und das ist manchmal ein bisschen, sag ich mal, ja, so ein bisschen statisch alles, aber nichtsdestotrotz, was an offensiven Sachen produziert worden sind, hat mir sehr gut gefallen und ist ein ganz anderer Schnack als noch irgendwie die letzten Spiele oder auch die Spiele der, sag ich mal, letzten Saison. Und ich hoffe, dass das jetzt so weitergeht. Also wir spielen jetzt am Wochenende in Aue und nächste Woche gegen Braunschweig zu Hause. Und wenn das so weitergeht, bin ich da eigentlich ganz frohen Mutes.
Schön. Dann haben wir beide ein bisschen was Positives auf alle Fälle.
Ich genau.
Eben bei uns auch das Positive, das war ein ganz wichtiges Spiel, ein ganz wichtiger Sieg auf alle Fälle.
Ja. Wie geht's bei euch jetzt eigentlich weiter? Also ihr spielt gleich am Wochenende gegen Ingolstadt, Tabellenführer. Obwohl Felgenralle Gunisch gar nicht gerade im Team ist, weil er verletzt ist, sind sie trotzdem Erster. Und was denkst du, was es am Wochenende wird?
Spannend, also eben, da bin ich das letzte Mal schon so daneben gelegen. Schwer zu sagen. Also ich denke, das ist was Positives. Also ich glaube, da ist jetzt wirklich was, das ist der Sieg, der bringt Selbstvertrauen. Die Mannschaft hat sich jetzt ein bisschen eingespielt. Die Neuen scheinen auch gut integriert worden zu sein. Der Anger, der gespielt hat, irgendwie muss jetzt erstmal kein schlechtes Spiel gemacht haben. Der Kagelmacher ist da wohl in der Innenverteidigung besser aufgehoben, der Okoti ist sowieso schon, der Leonardo verbessert sich. Also ich denke, die Mannschaft ist auf einem guten Weg. Also kann mir vorstellen, dass das am Samstag ein schönes Spiel wird und dass sie da Ingolstadt von der Tabellenspitze vertreiben. Würde ich mir auch hoffen. So.
Schauen wir mal. Erstmal würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Steffi, für deine Zeit. Zweimal gepodcastet mit dir, zwei sehr angenehme Gespräche und ich hoffe, du hattest auch Spaß gehabt.
Ja, in jedem Fall. Sehr gerne.
Und vielleicht können wir uns hier in der nächsten Saison widersprechen. Das wäre ganz toll. Und bis dahin würde ich sagen, erstmal tschüss und vielen Dank für deine Zeit. Und nochmal so ein paar Worte verlieren, wie es bei uns weitergeht. Am Freitag, ich hatte es schon erwähnt, spielen wir gegen Schlusslicht Aue. Die haben bisher aus 5 Spielen 5 Niederlagen kassiert. Juhu, die Schießbude, sag ich mal, der Liga mit 1-12 Toren. Aber das hat natürlich nichts zu bedeuten. Da wird euch dann vor und nach dem Spiel ein anderer Teamkollege vom Müllerntor mit Infos versorgen. Nächste Woche geht es dann gleich weiter gegen Braunschweig am Dienstag zu Hause. Englische Wochen versus spielfreie Wochenende. Ich finde ja nach wie vor ein total krasses Missverhältnis. Aber gut, ihr seht, es geht Schlag auf Schlag und ihr werdet viel von uns auf die Ohren bekommen. Bis dahin. wünschen wir uns ein bedingungsloses Spiel auf Sieg am Freitag in Aue und Forza. Bis dann, tschüss. Yeah.